Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Dieses Lied fasst wunderbar zusammen, was wir ganz am Anfang in der Bibel eigentlich schon finden. Da stellt Gott nämlich fest, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Besonders in den Monaten der Pandemie und vor allem im Lockdown haben viele Menschen festgestellt, wie viel Wahrheit in diesem Satz drinsteckt. Da sind manche völlig allein gelassen, in den Krankenhäusern gestorben, weil niemand zu ihnen durfte. Andere haben sich in ihrem Beruf völlig verausgabt. Dann gab es auch welche, die haben sich in der Einsamkeit Verschwörungstheorien hingegeben. Und wieder andere haben versucht, wenigstens ein gewisses Maß an Gemeinschaft auch in unserer Gemeinde aufrechtzuerhalten. Doch das wurde kaum wahrgenommen, kaum gesehen. Dabei steht das doch auf den ersten Seiten der Bibel, wie wichtig unserem Gott die Gemeinschaft tatsächlich ist. Die Geschichte unseres Seins beginnt im Grunde mit den Worten des dreieinen Gottes: Nun wollen wir den Menschen schaffen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Ein Wesen, mit dem man reden kann. Ein Wesen, das man lieben kann und das zurückliebt. Ein Wesen, das zu echter Gemeinschaft fähig ist. So schuf sich Gott und uns eine Familie. Ja, im Grunde erzählt die ganze Bibel davon, wie Gott eine Familie gründet und wachsen lässt. Er hat dabei Geschichte geschrieben mit Adam und Eva, mit Abraham und Sarah, mit Mose und Zipporah, mit David und Bathseba, mit Josef und Maria und mit vielen anderen mehr. Und auch du darfst zu Gottes Familie dazugehören. Du bist eingeladen, ein Teil dieser himmlischen Familie zu werden. Paulus schreibt darüber in Epheser 1, Vers 5, aus Liebe hat Gott uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Für mich ist das einer der faszinierendsten Verse der ganzen Bibel. Gott will mich als Teil in seiner Familie haben. Egal, welche Macken ich schon bei mir entdeckt habe, er liebt mich trotzdem. Egal, welche Fehler ich in meinem Leben begangen habe, er vergibt mir und nimmt mich immer wieder an. Egal, wie oft ich schon Nein gesagt habe, er sagt immer noch bedingungslos Ja zu mir. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und hast schon so manches Schwere in deiner leiblichen Familie erlebt. Dann denk daran, dass da aber auch ein Vater im Himmel ist, der dich unendlich liebt, viel mehr als deine leiblichen Eltern. Vielleicht hat sich auch dein Lebenspartner irgendwann von dir getrennt. Die Eltern wurden dir durch den Tod genommen. Die Kinder sind aus dem Haus und du bist einsam. Dann hör auf Jesus, der dir zusagt, ich bin immer und überall bei dir, bis ans Ende der Welt. Ich lasse dich nie allein. Merkst du, deine himmlische Familie ist um einiges größer als deine leibliche Familie. Und Gott hat sich für dich einen ganz besonderen Platz ausgedacht, wo du dieses himmlische Familienleben immer wieder erleben sollst. Das ist hier, die Gemeinde. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus, ich schreibe dir das alles, damit du weißt, wie man sich in der Familie Gottes zu verhalten hat. Diese Familie ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist also nicht nur ein Haus, in das du gehst. Gemeinde ist vor allem eine Gemeinschaft von Menschen. Wir sind nicht nur ein Club oder Verein, wir sind eine Familie, in die Gott uns zusammengestellt hat und in der du ein wichtiger Teil bist. Nun glauben manche Leute, dass die Kirche eine Erfindung der ersten Jünger war. Jesus hätte so etwas wie Gemeinde gar nicht gewollt. Es komme doch nur auf den individuellen, persönlichen Glauben an. Das klingt trendy, aber ist völlig falsch. Jesus selbst sagte schon zu seinem Jünger Simon Petrus, du bist Petrus, das bedeutet Felsen. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde gründen. Kein Feind wird sie vernichten können, nicht einmal der Tod. Dass es christliche Gemeinden in Eibelshausen und überall auf der Welt gibt, das entspricht vollkommen dem Willen Gottes. Er hat sogar seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt, um den Grundstein für all diese Gemeinden zu legen. Und Jesus hat seinen Jünger Petrus als ersten Gemeindeleiter eingesetzt und die anderen Jünger hat er später als Gemeindegründer in alle Welt ausgesandt. Aus einem kleinen, bescheidenen Anfang in Jerusalem ist eine weltweite Gemeinschaft gewachsen. Und obwohl die Gemeinden von Anfang an bis heute in den meisten Ländern unterdrückt und verfolgt werden, lebt die Gemeinde Gottes weiter. Sie lebt, weil Jesus versprochen hat, dass seine Gemeinde unzerstörbar ist. Und es scheint auch fast so, dass dort, wo die Gemeinde besonders stark verfolgt wird, das größte Gemeindewachstum zu erkennen ist. So wünsche ich dir von Herzen, dass du neu den Wert unserer Gemeinde erkennst. Sie beweist, dass Gott treu zu seinen Zusagen steht und sie zeigt etwas von Gottes Größe und Herrlichkeit und Macht. Und ich möchte dich jetzt gerne mit hineinnehmen, dass du mal guckst, wo du denn in Bezug auf diese große Familie Gottes stehst. Bist du schon voll in die Familie integriert? Oder wurdest du irgendwann hineingeboren und hast dich inzwischen ein bisschen von ihr entfremdet? Ich werde dir dazu vier Ebenen vorstellen, die ich in der Gemeinde erlebe. Die erste Ebene, das ist die Ebene der Verwandtschaft. Wo gehöre ich als Mitglied eigentlich dazu? Viele Menschen in unserem Dorf sind Mitglied in irgendeiner christlichen Gemeinde. Und das ist gut so. Denn im Leben eines Christen geht es nicht nur um den Glauben, es geht auch darum, irgendwo in einer Gemeinde dazuzugehören. Jesus möchte dich in seiner Gemeindefamilie sehen. Er will ein Ja von dir zu seiner geistlichen Verwandtschaft hören. Als du geboren wurdest, da bist du automatisch ein Mitglied der menschlichen Spezies geworden. Und du bist und bleibst ein Geschöpf Gottes. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Aber in die Familie Gottes, da wirst du nicht automatisch hineingeboren. Dafür musst du dich entscheiden und dich dann einer Gemeinde anschließen. Ich will das an ein paar Beispielen deutlich machen. Als Abraham merkte, dass Gott ihn in seiner himmlischen Familie haben möchte, da verließ Abraham seine Herkunftsfamilie und folgte Gott in ein neues Land. Als Maria spürte, dass Gott etwas Besonderes mit ihr vorhatte, da willigte sie erst ein. Und erst dann wurde sie vom Heiligen Geist erfüllt und wurde schwanger. So könnten wir jetzt jede einzelne Person der Bibel der Reihe nach durchgehen. Überall stoßen wir auf dasselbe Prinzip. Gott klopft bei seinen Geschöpfen an und fragt, ob sie ein Teil seiner Familie sein wollen. Er zwingt sich niemandem auf. Und so bietet der Vater im Himmel auch dir heute an, dich zu adoptieren, dich als Teil in seine Familie aufzunehmen. Und weil es Mächte und Zwänge auf dieser Welt gibt, die dich davon abhalten wollen, hat er sogar extra seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt. Er möchte dir helfen, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Und der Vater im Himmel hat versprochen, allen, die Jesus ihr Vertrauen schenken, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Gibt er das Recht, ein Teil dieser himmlischen Familie zu werden. Es gibt da keinen neutralen Bereich. Entweder bist du ein Kind Gottes oder du bleibst nur ein gottloses Geschöpf. Entweder hast du durch Jesus Kontakt zum Vater im Himmel oder du kennst Gott vermutlich nur vom Hörensagen. Entweder kannst du durch den Heiligen Geist inzwischen sagen, lieber Vater im Himmel, oder du stehst ihm ziemlich gleichgültig gegenüber, weil du ihn noch gar nicht richtig kennengelernt hast. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 4, Vers 6, wenn ihr Gottes Kinder seid, dann schenkt euch Gott den Geist seines Sohnes ins Herz und er ruft dann aus euch heraus, lieber Vater. Ihr seid dann nicht länger Sklaven, sondern Kinder. Und als seine Kinder seid ihr auch Erben und bekommt, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hat. Ist das nicht fantastisch? Gott legt dir durch seinen Sohn Jesus heute die Adoptionspapiere hin. Das Einzige, was du noch tun musst, ist Ja dazu zu sagen. Du kannst das mit einem einfachen Gebet tun. Nimm dir nachher solch eine braune Karte hier mit. Darauf steht meine persönliche Entscheidung für Jesus. Die liegen dort hinten am Ausgang aus. Auf der Rückseite findest du ein Gebet, das dir helfen möchte, ein Kind Gottes zu werden. Du kannst das ganz alleine beten. Oder du gehst nachher dort hinten hin, wo Gebet für dich steht. Da sind Leute, die dir helfen, dieses Gebet zu sprechen. Und wenn du das getan hast, dann gilt dir Gottes Verheißung aus Epheser 2, Vers 19. du gehörst jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, zu Gottes Familie. Nun sagen manche Leute, ich bin ja schon Christ, aber ich will zu keiner speziellen Gemeinde gehören. Nach allem, was wir bisher gehört haben, entspricht das nicht dem, was Gott sich für uns erdacht hat. Das wäre so, als würde ich sagen, also ich kann zwar ziemlich gut Tuba spielen, aber ich habe keine Lust, in irgendeinem Orchester mitzuspielen. Welchen Sinn würde das machen? Wofür hast du dieses Instrument denn dann gelernt? Oder nehmen wir an, du wärst eine Biene, du hättest aber keine Lust, in einem Bienenstock zu leben. Was glaubst du denn, wie lange die Biene das überlebt? 2 Tage? Ein Christ ohne eine Gemeinde ist ein Waisenkind. Er hat es in seinem Glaubensleben echt schwer. Denn Gott hat uns dazu geschaffen, ein Teil seiner Familie zu sein. Wir haben das vorhin aus 1. Korinther 12 gehört. Man kann die Gemeinde Christi mit einem Leib vergleichen, der viele Glieder hat. Obwohl er aus so vielen Teilen besteht, ist der Leib doch einer. Ihr alle zusammen seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Wir verkörpern gemeinsam die Gemeinde. Wir sind Teile an einem lebendigen Organismus. Wir hängen zusammen und sind aufeinander angewiesen. Der Begriff Mitgliedschaft ist daher ein zutiefst christlicher Begriff. Natürlich wird er heute für alles und jedes benutzt und mancher hat vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen dabei, aber ursprünglich entstammt dieses Wort der biblischen Sprache. Es ging darum, als ein Mitglied zu dem Leib Christi zu gehören, der die Gemeinde ist. So geht es auch hier bei uns nicht darum, Mitglied einer Organisation zu werden, bei der du dann einen ganzen Haufen Pflichten erfüllen musst. Nein, es geht bei der Mitgliedschaft darum zu dokumentieren, dass du ab jetzt zu Gottes Familie gehörst. So wie deine Hand ein Glied deines Körpers ist, so erklärst du einfach, dass du die rechte Hand oder was auch immer in der Gemeinde sein möchtest. Nun gibt es auch Leute, die ziehen in Präsenz oder online von einer Gemeinde zur anderen. Eine Woche sind sie mal hier, die nächste woanders, je nachdem, was wo geboten wird. Sie sahnen überall das Beste ab, doch nirgends sind sie richtig dabei. Ich glaube nicht, dass Jesus das gut findet. Denn wie soll ein Leib gesund bleiben, wenn die Leber oder welcher Teil du auch immer bist, dauernd sagt, ich mach mich mal wieder ab. Daneben an scheint was Interessantes los zu sein. Unsere Körperteile dürfen sich das bei uns niemals erlauben. Wir würden großen Schaden nehmen. Und ich bin sicher, dass auch die Gemeinde auf Dauer darunter leidet, wenn bestimmte Glieder ihre Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Natürlich weiß ich auch, dass in einer Gemeinde nicht immer alles schön ist. Aber ich weiß, dass Jesus unsere Gemeinde auch mit allen Schwächen und Fehlern liebt. Denn er weiß, dass wir daran wachsen können. Und er hat uns hier zusammengestellt. So wünsche ich mir, dass wir alle die gleiche Liebe und den gleichen Respekt vor unserer Gemeinde entwickeln, wie sie Jesus uns gegenüber hat. Stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, also, ich hab dich ja wirklich ganz gern, aber deinen Körper, den kann ich nicht ausstehen. Wie würdest du das finden? Das verletzt und tut weh. Aber Jesus gegenüber nehmen wir uns das ganz oft heraus, wenn wir sagen, Jesus, ich lieb dich, aber deine Gemeinde, die kann ich nicht leiden. Jesus hat die Gemeinde zu seinem Körper erklärt und es tut ihm weh, wenn wir ständig seinen Leib verachten und meinen, ohne ihn auszukommen. Darum hoffe ich, dass du es aufgibst, die perfekte Gemeinde irgendwo zu suchen. Es gibt sie sowieso nicht. Fang doch lieber an, eine bestimmte Gemeinde vor Ort zu lieben und schließ dich ihr an. Zeig deinen Glaubensgeschwistern, dass du zu ihnen gehörst. Ermutige sie, indem du Mitglied in ihrer und dann auch in deiner Gemeinde wirst. Und wenn du dann dazugehörst, dann bring dich in die Gemeinschaft ein. Denn auch Jesus gab sein Leben für die Gemeinde hin. Lerne vor allen Dingen zu teilen, denn das ist der Weg, um tiefer in die Gemeinschaft hineinzukommen. Darum zweitens, Freundschaft. Mit wem teile ich eigentlich mein Leben? In Apostelgeschichte 2, Vers 44 lesen wir, alle, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft. Sie kamen regelmäßig zusammen und teilten alles, was sie hatten. Oft wird dieses Teilen nur unter materiellen Aspekten gesehen. Aber das Teilen geht doch viel weiter. Es ist der Boden, auf dem gute Freundschaften wachsen. Du kannst überhaupt keine Freundschaften entwickeln, ohne dich regelmäßig mit deinen Freunden zu treffen und das Leben mit ihnen zu teilen. Manchmal schauen wir ein bisschen neidisch auf Menschen, die richtig gute Freunde geworden sind. Wir sagen, die haben ja echt Glück gehabt. Aber ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Die zwei haben mit Sicherheit viel in ihre Freundschaft investiert. Sie haben sich irgendwann entschieden, Zeit miteinander zu verbringen und die Gemeinschaft zu pflegen. Mein Eindruck ist, dass die meisten einsamen Menschen keine Zeit in ihre Freundschaften investieren. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, andere Ziele in ihrem Leben zu verfolgen. Sie arbeiten zu viel, sie lassen sich von anderen Dingen ablenken, sie schauen vielleicht nur aufs Geld statt auf Menschen. Wenn du nicht irgendwann die Freundschaft zu einer Priorität in deinem Leben erklärst, dann wird sich bei dir keine echte Gemeinschaft einstellen. Die Bibel erklärt uns hier klipp und klar, sie trafen sich regelmäßig und sie teilten alles. Aber wie sieht das konkret aus, was wir miteinander teilen sollen? Als erstes fiel mir dazu unsere Erfahrung ein. Wir können doch ganz viel voneinander lernen. In der Bibel wird diese Tatsache mit einem schönen Bild beschrieben. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Wir meinen ganz oft, dass wir aus eigener Erfahrung klug werden müssen. Aber noch klüger ist, wenn wir von den Erfahrungen anderer Menschen lernen. Wir haben gar nicht genug Zeit, um alle Fehler selbst zu machen. Deshalb sagt Gott, dass wir eine Abkürzung nehmen sollen. Wir sollen unsere Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer teilen. Und überleg doch einfach mal, wie viel Wissen und Erfahrung hier im Moment in diesem Gottesdienst versammelt ist. Stell dir vor, wie viel wir über den Glauben lernen können, wenn wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen. Das Zweite, was wir miteinander teilen sollen, sind unsere Häuser und Wohnungen. Die Bibel lädt uns zur Gastfreundschaft ein. Petrus schreibt, nehmt einander gastfreundlich auf und scheut die viele Arbeit nicht. Warum sagt er das? Warum sollen wir andere Leute in unsere Wohnungen lassen? Ich glaube, weil Gott weiß, dass wahre Gemeinschaft nicht in einer so großen Menge von Menschen funktioniert. Wir können hier Gott zusammen Lob preisen, wir können zusammen feiern, wir können zusammen lernen, aber wahre Gemeinschaft, intensive Gemeinschaft, kann es in diesem Gottesdienst nicht wirklich geben. Viele von uns werden vermutlich nachher aus dem Gottesdienst herausgehen und haben niemanden besser kennengelernt. Die Zeit am Sonntagvormittag ist dafür auch ein bisschen zu knapp. Darum ermutigt uns die Bibel, die Gemeinschaft doch auch über den Gottesdienst hinaus zu suchen. Beim Essen, beim Kaffee trinken, sich in kleinen Gruppen auch mal nachmittags zu treffen oder abends. Auf diese Weise lernt man sich besser kennen. In den ersten 300 Jahren des Christentums gab es überhaupt keine Gemeindehäuser. Alle Veranstaltungen bis auf den Gottesdienst fanden zu Hause statt, meistens mit einem Abendessen verbunden. Und in dieser Zeit hat die Kirche ihr stärkstes Wachstum erlebt. Gott scheint also seinen Segen auf solche kleinen Gruppen zu legen. Und darum nehmen wir dieses biblische Prinzip auch ernst und ermutigen immer wieder dazu, sich in Hauskreisen zusammenzuschließen, sich in den Häusern zu treffen und zusammen zu beten und Gemeinschaft zu pflegen. Übrigens sollen wir laut der Bibel auch nicht nur all die schönen Dinge in unseren Wohnungen teilen. Solche Kleingruppen sind auch dafür da, um Sorgen, Ängste und Probleme miteinander zu teilen. Wir sind dafür nicht geschaffen, mit unseren Problemen alleine fertig zu werden. Darum hat uns Gott geboten, einer trage des anderen Last. Hast du das schon erlebt? Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid. Sicher wird in diesen kleinen Gruppen und hier in unserer Gemeinde nicht jedes Problem gelöst, aber es wird manche Last leichter gemacht. Darum sei mutig und such dir ein paar gläubige Leute, mit denen du eine Freundschaft aufbaust, die dich dann durch dick und dünn trägt. Wir kommen zur dritten Ebene der Gemeinschaft, Partnerschaft. Welchen Part übernehme ich? Für manche Leute ist die Gemeinde ja so eine Art Sanatorium. Sie kommen mit ihren Wunden und baden hier im Heil Gottes. Sie werden gesund an Leib und Seele. Es ist wunderbar mit anzusehen, welchen Segen Gott über seine Gemeinde ausgießt. Nur sollte eigentlich klar sein, dass es da noch mehr Leute in unserem Dorf gibt, die Heilung und Erholung brauchen. Und dass ich als Geheilter ihnen auch helfen könnte, das Heil zu finden. Gott möchte die Gemeinde durch dich weiterbauen und positiv gestalten. Er will durch dein Leben etwas auf dieser Welt bewirken. Er will Menschen verändern. Er will ihnen helfen. Darum hat er sich eine Aufgabe für dich ausgedacht. Die ist auf deine Begabung optimal abgestimmt und wird dich ganz bestimmt nicht überfordern. In deiner Familie zu Hause, nehme ich an, wird das auch so gehandhabt. Da werden Arbeiten aufgeteilt. Da guckt ihr auch, wer kann was am besten. Und das Familienleben gestaltet sich dadurch viel besser und einfacher und alle haben mehr Zeit. Genauso funktioniert das in Gottes Familie. Auch hier hat jeder eine von Gott bestimmte Aufgabe. In Epheser 4, Vers 16 lesen wir: Durch Jesus wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Merkst du, dass die Gemeinde dich braucht? Allein im Neuen Testament ist 58 Mal davon die Rede, dass wir die Dinge zusammen anpacken sollen. Wir sollen einander dienen, uns unterstützen. Wir sollen einander lieben. Wir sollen zusammen beten. Was hält dich eigentlich ab, zu diesem großartigen Team dazuzugehören und deinen Part zu übernehmen? Mach endlich mit und werde Mitarbeiter des größten und besten Unternehmens, das es jemals gab. Übernimm deinen Teil in Gottes Familie und werde Gottes Partner. Ja, Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten eng mit Gott zusammen. Und die Bibel lässt auch keinen Zweifel daran, dass es für jeden einen Platz in der Gemeinde gibt. Es heißt hier, jeder Teil trägt zum Wachstum bei. Jedes Teil. Damit bist du gemeint. Gott macht dich zu einem wichtigen Teil seines Gemeindekörpers. Mit dir wird der ganze Leib gesund und wächst und wird von Liebe erfüllt. Ja, es gibt auch Mitarbeiter in Gottes Familie, die sind überlastet. Ich glaube aber, das liegt daran, dass andere ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. In manchen Fällen macht das sogar krank. Dabei wäre das Gemeindeleben, so wie Jesus sich das wünscht, eigentlich ganz einfach. Wir sind genug Leute, um die Arbeit zu schaffen. Und wenn alle mitmachen, könnten wir noch viel mehr Heilung und Wachstum erleben. Darum mach mit. Bei Gott musst du nicht sagen, ich bin doch nichts, ich kann doch nichts. Es kommt allein darauf an, dass du Jesus dein Leben zur Verfügung stellst. Um den Rest kümmert er sich. Du kannst mit Jesus auch über dieses Thema nachher reden, indem du dir diese Hingabekarte mitnimmst. Auch die liegt vorne am Ausgang aus. Vielleicht willst du mehr über den Glauben oder mehr über die Liebe lernen oder vielleicht willst du auch lernen, anderen von Jesus zu erzählen. Du kannst hier hinten auf dieser Karte ein Wachstumsgebiet aufschreiben. Und ich wünsche dir, dass die Gemeinde für dich so eine Art Fitnesszentrum wird, dass du wirklich diese Ziele auch erreichst. Übernimm deinen Part in der Gemeinde und werde Gottes Partner in der Mitarbeit. Wir kommen zur letzten und tiefsten Ebene der Gemeinschaft, die nächsten Angehörigen. Wie viel ist mir Gottes Familie eigentlich wert? Wenn jemand einen Unfall hat, dann heißt es immer, benachrichtigen Sie die nächsten Angehörigen. Damit sind die Personen gemeint, die uns am meisten bedeuten, die uns am nächsten stehen, um die wir uns die meisten Gedanken machen. Genau so viel sollen uns die Freunde in der Gemeinde wert sein. Denn Gott sagt in der Bibel nicht, wir sind wie eine Familie. Er sagt, wir sind hier eine Familie, die in Liebe zusammenhält. Und der liebt am meisten, der bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu geben. Eine der beliebtesten und wichtigsten Stellen der Bibel ist Johannes 3, Vers 16. Wenn ich jetzt rumgehen würde, würde wahrscheinlich Jeder von euch oder die meisten wissen, dass da steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn für uns hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber es gibt noch eine zweite ganz wichtige Stelle in der Bibel und dafür muss man nur eine 1 vor Johannes 3, Vers 16 setzen. Denn in 1. Johannes 3, Vers 16 steht, Christus gab sein Leben für uns hin, daran haben wir erkannt, was wahre Liebe ist. Und auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde einsetzen. Beide Stellen gehören ganz eng zusammen, so wie die beiden Balken des Kreuzes, an dem Jesus für uns starb. Der erste Balken des Kreuzes, der zeigt nach oben zu Gott. Er steht für Gottes Liebe zu uns. Sie strahlt dich jetzt an. Aber sie will weitergegeben werden und deshalb erinnert dich der zweite Balken an deinen Nächsten, an den, der rechts und der links von dir sitzt. Das ist die tiefste Ebene der Gemeinschaft, füreinander Opfer zu bringen und wenn nötig sein Leben für seine Freunde zu geben. Das ist die Art von Liebe, mit der Jesus dich geliebt hat. Und diese Liebe möchte er gerne in dir wachsen lassen, indem du wieder ganz in die Gemeinde eintauchst. Vielleicht denkst du jetzt, nachdem du das alles gehört hast, das ist unmöglich. Das ist Utopie, ein Wunschtraum. Solch eine Liebe wirst du nie für die Gemeinde empfinden. Dann denk auch daran, dass bei Gott doch kein Ding unmöglich ist. Er kann dich verändern. Mit ihm kannst du anderen Menschen bedingungslos beistehen, wenn sie in eine Krise geraten. Mit ihm kommst du vielleicht erst so richtig in Fahrt, wenn alle anderen bereits aufgeben. Mit ihm schreckst du nicht zurück, wenn Krankheit das Leben zerstört. Mit ihm weichst du nicht von der Seite deiner Brüder und Schwestern, selbst wenn es mal hart wird. Ihr Lieben, darum geht es im Leben, Gott zu lieben und lernen, einander zu lieben, egal was kommt. Wenn du das nicht schaffst, dann verfehlst du das Ziel für dein Leben. Denn im Leben geht es nicht darum, was du alles erreichst. Es geht um Beziehung. Du bist hier auf der Erde, um Gott und seine Familie kennen und lieben zu lernen, weil das die Menschen sind, mit denen du auch die Ewigkeit verbringen wirst. Als Pastor habe ich schon bei vielen Menschen am Sterbebett gesessen. Aber nie hat auch irgendeiner nur gesagt, ach, hol mir doch mal bitte meine Urkunden und Zeugnisse her, die ich so in meinem Leben alle bekommen habe. Ich möchte noch mal sehen, was ich alles erreicht habe. Niemand sagt am Ende seines Lebens, bring mir bitte die goldene Uhr, die ich bei meiner Pensionierung geschenkt bekommen habe. In diesen letzten Minuten, da reden alle immer nur von dem, was ihnen am wichtigsten ist. Und sie sagen, bring mir bitte meine Familie her und meine Freunde. Ich hoffe, dass du bald verstehst, dass es im Leben in Wirklichkeit nur um eines geht, Gott kennenzulernen und diese engen Beziehungen zu seiner himmlischen Familie und zu Freunden zu haben. Und ich hoffe, dass du das schnell verstehst. Ich wünsche dir, dass du das nicht erst im letzten Augenblick deines Lebens begreifst und ich ermutige dich, am besten heute damit anzufangen, die Gemeinschaft zu leben, wie Gott sie sich vorstellt. Klär das bitte, auf welcher Ebene der Gemeinschaft du dich im Moment befindest. Stehst du überhaupt schon auf der ersten Stufe? Hast du dich entschieden, dazuzugehören und hast du das durch deine Mitgliedschaft bezeugt? Danach solltest du lernen, dein Leben zu teilen. Hast du Freunde, mit denen du deine Erfahrungen, deine Probleme und dein Haus teilen kannst? Und wenn du gelernt hast, dein Herz zu teilen, bleibt die Frage, ob du auch eine Aufgabe übernommen hast. Kennst du deinen Part in unserer Gemeinde schon? Stehst du in der Mitarbeit und fühlst du dich als Partner Gottes? Und schließlich möchte ich dich fragen, gibt es andere Christen, die wissen, dass sie sich auf dich verlassen können? Können sie sich auf dich verlassen, dass du ihnen in ihren Krisen beistehen wirst? Denk immer daran, gemeinsam ist besser als einsam. Und die beste Zeit, Liebe zu lernen, ist immer jetzt. Jesus wird dich dabei reichlich segnen. Amen.